Hallo Jana.
Hallo Martin, läuft schon das Mikrofon.
Immer.
Zum Glück nicht.
Dann haben wir ja schon
Blödsinn machen.
Das Intro.
Herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Runner's World Podcast. Wir befinden uns ja immer noch in etwas außergewöhnlichen Zeiten und auch wir, die Redaktion von Runner's World, arbeiten größtenteils im Homeoffice. Allerdings haben wir uns für diesen Podcast in kleiner Besetzung in der Redaktion getroffen, um etwas aufzunehmen. Was genau? Unser Art Director Stefan Siegel ist einen Marathon gelaufen. Ja, es gibt gerade keine großen Veranstaltungen, aber das heißt ja nicht, dass man die Marathondistanz nicht trotzdem laufen kann. Das hat Stefan gemacht und wo er gelaufen ist und wie es überhaupt war, das erzählt er euch gleich zuallererst. Außerdem hat meine Kollegin Jana Wagner etwas ausprobiert, und zwar eine digitale Laufstilanalyse. Viele von euch kennen das ja vielleicht aus dem Laufladen des Vertrauens. Das Ganze ging jetzt natürlich eine Weile nicht, da viele Läden ja zu waren, aber die Laufläden haben sich etwas ausgedacht. Stichwort digitale Laufstilanalyse. Das erzählt euch also Jana, wie das funktioniert. Und danach haben unser Chefredakteur Martin Grüning und ich noch bei Sonja von Opel angerufen. Die ist unsere Chefcoachin beim Runner's World Laufcoaching und hat uns berichtet, wie das mit dem Online-Coaching gerade so läuft während der Corona-Zeit und ob es überhaupt noch läuft. Und da kann ich schon mal so viel verraten, das läuft ziemlich prima. Aber wie versprochen, geht's jetzt erstmal mit Stefans Marathongeschichte los. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Natürlich müssen wir sagen, dass wir uns mit ausreichendem Sicherheitsabstand hier versammelt haben in unserem Podcast-Studio, das natürlich groß genug ist. Und so sitzen wir hier wieder an ordentlichen Mikrofonen, um einen Runner's World Podcast aufzunehmen. Toll. Auch toll, Stefan, du bist tatsächlich einen Marathon gelaufen.
Ja, denn eigentlich wollte ich den Hamburg-Marathon laufen, wie wir alle, glaube ich. Und wir haben auch lange drauf trainiert. Und mir geht's so, ich kann ungern auf so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, verzichten, weil es für mich so eine, ja, eigentlich so ein Meilenstein innerhalb des Jahres ist. Und wenn ich den nicht habe, dann fällt für mich was weg und innerlich bricht da was zusammen bei mir, ne? Und deswegen habe ich mir am Sonntag vorgenommen, komm, zieh die Schuhe an. Ich habe es mir schon ein paar Tage vorher vorgenommen gehabt, aber nicht so kommuniziert. Und mach eigentlich deinen eigenen Lauf, so wie es der Hamburg-Marathon ja auch vorgeschlagen hat, mit seiner Aktion Run Your Own Blue Line, dass man sich einfach so eine Strecke aussucht, das muss nicht die volle Distanz sein, und einfach seine Lieblingsstrecke läuft und dem eigentlichen Event, der da stattfinden sollte, gedenkt in dieser Form.
Aber bist du dann, das muss ich jetzt direkt vorweg fragen, bist du dann tatsächlich auch zur Startzeit losgelaufen?
Und genau die Strecke gelaufen.
Genau, ich bin um 9.14 Uhr ich zu Hause losgelaufen, also genau die Startzeit eigentlich.
Ja.
Und habe mir aber erspart, zum eigentlichen Start bei der Messehallen zu gehen, weil ich dachte, komm, das ist affig, wenn du jetzt da noch irgendwie mit dem Rad hinfährst. Und dann stehen da am Ende dann doch wieder hunderte von Leuten, weil sie auch den gleichen Plan haben. Mhm. Das heißt, ich bin von mir zu Hause in Eimsbüttel, was so 2-3 Kilometer vom eigentlichen Start entfernt ist, Richtung Ottensen gelaufen und war dann bei der Ecke Hohenzollernring, dann der Dortstraße, genau an der 5-Kilometer-Markierung.
Die Decke
und hatte, hatte dann auch 5 Kilometer auf der.
Und dein Plan war es, auch die Originalstrecke abzulaufen?
Weitgehend, ja, weitgehend. Also eben raus Richtung Westen, bis Korinthstraße, die Wende zu machen, runter zur Elbchaussee, dann Palmai runter und dann in den Hafen runter. Also Landungsbrücken.
Und du bist aber wirklich alleine gelaufen oder hattest du jetzt jemanden auf dem Fahrrad dabei, der
ich
dich
betreut
hat?
Ich hatte Kilometer 12 eine wunderbare Fahrradbetreuung neben meinem Partner Ralf, der mir wirklich immer Wasser gedanced hat. Ich hatte eine Trinkweste an, weil ich ja die ersten 12 Kilometer ja dann solo unterwegs war. Und dann habe ich ihm immer diesen kleinen Beutel gegeben, da füll auf. Und dann hatte ich immer wieder Wasser bei mir. Ne? Ich hatte ein paar Gels dabei, auch noch Koffeingels für später dann. Und es hat wunderbar geklappt.
Hast du viele Leute getroffen, viele andere Läufer, also, die einen ähnlichen Plan hatten?
Sagen wir mal, bis Kilometer 10, bis es dann runter Richtung Landungsbrücken ging, also ab dem Fischmarkt war so gut wie gar nichts los. Es war aber halt wirklich auch noch vor oder um 10 Uhr morgens. Ne? Da sind halt echt noch nicht so viel unterwegs. Und es gab ein paar Jogger, wo man merkte, okay, die joggen jetzt halt ein bisschen durch den Wald. oder halt die Straße entlang, aber kein, wo man merkte, okay, da hat sich für heute was vorgenommen. Das hat sie uns dann in Landesbrücken dann geändert. Da waren dann wirklich einige auch mit der Startnummer 19420, die der Hamburg-Marathon ja herausgegeben hatte für den Tag.
Die konnte man sich im Internet runterladen.
Die konnte man sich runterladen und konnte sich ausdrucken. Hätte ich auch gemacht, aber ich habe keinen Drucker zu Hause. und mit dem Tablet, das wollte ich nicht rumlaufen. es war schon so, bis hatte was von einer verschworenen Gemeinschaft irgendwie.
Ne? Man hat sich so ein bisschen gegrüßt. So.
Ja, genau. Und dann rufst du mal, was hast du dir vorgenommen? Und beziehungsweise ich habe denjenigen gefragt, nicht der mich, weil ich ja keine Startnummer hatte. Und er sagte, ja, also einen halben mache ich mindestens, aber mal gucken, wenn es gut läuft, dann mache ich auch den vollen. Ne? Also, aber es war nicht wirklich viele.
Und hattest du dich vorher nochmal mit der Strecke auseinandergesetzt oder kennst du die Strecke so gut, dass du jetzt gar keine GPS-Führung brauchtest? Wie also, hast du dich orientiert?
Ihr hört es ja hier, Plan. Ich habe es mitgebracht, das ist der Marathonplan.
Ausgedruckt hattest du den dabei?
Den hatte auch Ralf dabei, im Büro nochmal bei sich ausgedruckt, auch in der letzten Minute. Weil ich hätte mir eingebildet, dass ich die Strecke eigentlich kenne, weil ich ihn schon, glaube ich, jetzt 5-mal gelaufen bin, den Hamburg-Marathon. Aber tatsächlich, es ist ganz was anderes, wenn man nicht genau weiß, wo man abbiegen muss. Ja. Das, also 2-mal während der gesamten Strecke mussten wir auch wirklich, und das war oben im Norden, als da auf die Ecke, stehen bleiben und gucken, ne? Wie geht es denn jetzt genau weiter? Weil blaue Linie vom letzten Jahr ist nichts mehr zu sehen, die hat es wirklich weggewaschen. Und ich muss auch sagen, man sieht erst, wie schön eigentlich die Strecke ist, wenn man nicht diesen...
Wenn ich die Zuschauer die ganze Zeit...
A, im Tunnel läuft, den man eh hat während des Laufs und diese ganze Menschenmasse außenrum fehlt. Ne?
Aber war denn so das Gefühl, was du hattest, das finde ich eigentlich das Wichtigste und Interessanteste, war das ein Wettkampfgefühl oder war es ein Trainingsgefühl wie bei einem langen Lauf?
Es hatte was von etwas zelebrieren irgendwie. Es hat was Feierliches,
muss ich sagen. Okay, schon was Besonderes.
Es hatte was Besonderes. Weil ich mir dachte, ja, mal gucken, ob ich überhaupt ohne dieses Wettkampfgefühl, ohne diese Menschenmassen die Energie aufbringe, so einen langen Lauf zu machen. Weil im Training sind die langen Läufe 30 Kilometer, 32 Kilometer. Und so eine Distanz bin ich außerhalb von einem Marathon, Wettkampf oder Lauf noch nie gelaufen. Und ich war gespannt, wie ich dann ab Kilometer 30 oder so, wie ich das dann empfinden werde. Ne? Und ob ich die Energie aufbringen werde, das zu wuppen dann.
Und, wie war es dann ab Kilometer 30?
Es war erstaunlich entspannt, muss man sagen. Also A muss ich sagen, es liegt tatsächlich an der guten Verpflegung. Oder dass man eben trinken kann, wenn man Lust hat. Mhm. Und es ist halt auch dieser Druck, der nicht da ist, hat es mir persönlich jetzt noch leichter gemacht.
Gut, du bist ein Marathonläufer, der zwischen 3,30 und 3,50 so läuft,
ja,
laufen kann.
Ja, 3,30 wäre mein Traum. 3,45 hatten wir trainiert.
Ja, aber bist du auch schon gelaufen?
Ja,
Bist du jetzt tatsächlich jetzt an dem Tag gelaufen?
4:09.
Ah ja.
Und man muss bei Athletenverkehrsverhältnissen.
Ja, auch, ne? Also richtig, das musst du auch mal erwähnen. Ja. Also du konntest ja nicht auf der Straße laufen vermutlich, sondern musstest auf dem Gehweg laufen,
genau,
und an den Ampeln halten.
Genau, also es gab auch ein paar, sagen wir mal, relativ illegale Verhaltensweisen, aber es war halt auch wenig Verkehr, ne?
Ja,
muss man sagen. Also den einen oder anderen Radweg habe ich mitgenommen. Und bei den großen Kreuzungen habe ich auch ehrlich gesagt die Zeit gestoppt, ne? Weil wenn du da 5 Rotphasen innerhalb von einer Kreuzung oder Grünphasen abwarten musst, dann sind wir schnell 2 Minuten weg und so. Ne?
So, Stefan, ich sag dir jetzt mal was. Wir haben ja zusammen auf den Hamburg-Marathon trainiert.
Ja, wir werden auch den nächsten oder den richtigen wieder trainieren, hoffe ich doch.
Ja, wenn er denn stattfindet im Herbst. Ja. Ich muss dir sagen, es sollte ja mein erster Marathon werden. Ab dem Moment, als er final abgesagt wurde, habe ich aufgehört, darauf zu trainieren.
Das habe ich auch ein paar Wochen lang gemacht.
Ja, genau, das wäre nämlich meine Frage.
Was ich richtig gut gemacht habe, war die Tapering-Phase jetzt in den letzten 2 Wochen. Darf man wirklich nicht unterschätzen, glaube ich. Also, ich habe ja immer gedacht, dass Tapering so gar nicht so wichtig ist, sondern dieses den Gang runterschalten. Mhm. Aber ich glaube, das war jetzt nochmal ganz wichtig, dass ich das gemacht habe.
Aber ein paar lange Läufe musst du ja noch gemacht haben davor, oder?
Ja, habe ich noch gemacht. Ich glaube, 26 Kilometer weniger.
Hattest du da schon im Kopf, dass du an dem Tag vom Hamburg-Marathon das dann doch laufen willst?
Ja.
okay, das war dann schon die Motivation, ja, sozusagen, dann weiter.
Aber ich wollte es offen halten.
Ja, ach so, okay.
Und hast du dann irgendwie so auch das Finale zelebriert? Also hattet ihr auf die Straße gemalt, Finish, nee, oder drei Nachbarn noch dahingestellt?
Erwachsene Männer mittleren Alters. Also das sparen wir uns. Das Lustige ist auch wirklich, am Schluss ging es dann nochmal ein Stück an der Alster entlang. Also ich bin auch wieder da nicht zum normalen Ziel gelaufen, sondern an der Alster war Schluss. Und auf den Meter genau stand ein Eiswagen da. Eis Libotto in Hamburg. Bisschen Werbung muss das sein. Und ich dachte, boah, wie passend, jetzt essen wir ein Eis. Ne?
Und das habt ihr gemacht.
Und das haben wir gemacht. Und was auch erstaunlich ist, man läuft ja normalerweise, wenn du Marathon läufst, dann läufst du 43 Kilometer, weil du ja nie die Ideallinie, ja, hast. Ne? Ich glaube, ganz viele, die jetzt gelaufen sind, und wenn der Verkehr das erlaubt hat, haben eine richtig gute Zeit diesmal gemacht, weil sie ja genau bei 42,2 spätestens gestoppt haben. Ne? Und das ist auch eine einmalige Erfahrung, die man so nie wieder machen wird. Ne?
Also ich habe das natürlich verfolgt. Es gab natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz viele andere, die an dem Tag jetzt auch, wo ihr Marathon stattgefunden hat, auch einen Marathon gelaufen sind. Ja. Und da waren teilweise
Bombenzeiten dabei.
Ja. Dabei. Also den schnellsten Hamburger, den ich bisher jetzt so recherchiert habe, ist der Benjamin Franke, der jetzt nur 29
der mit Kenia war, ne?
Genau, der mit unserem Kollegen Henning, unserem Redakteurskollegen Henning in Kenia, ja, auch war. Der ist 2:29 gelaufen. Ja. Ich habe von die schnellste deutsche Zeit, die bisher virtuell gelaufen worden ist, die ich recherchiert habe, ist der Erik Hille.
Ja.
Der ist 2:15:47 im Alleingang gelaufen. ein Bayer, der vorher eine Bestzeit von 2:18 hatte,
ja,
allerdings über kürzere Distanzen schon immer das Vermögen gezeigt hat, dass er schneller laufen kann. Also es gab auch viele andere, die es dir nachgetan haben. Ich finde es bewundernswert. Und ich finde es jetzt auch tatsächlich, Jana, mir geht es ein bisschen wie dir. Es gab auch viele andere Gründe, warum ich dann so das Training nicht mehr intensiv weitergeführt habe. Aber für mich ist so ein virtueller Wettkampf im Moment noch kaum vorstellbar. Also ich bewundere dich, dass du das gemacht hast. Ich kann mir allerdings vorstellen, wenn dann im Herbst eventuell, was ja nicht völlig unwahrscheinlich ist, doch keine Wettkämpfe stattfinden, dass ich dann sowas auch mal machen werde.
Ja.
Dann nehmen wir uns den Stefan als Motivator, so, ja, glaube ich.
Da muss ich vielleicht überlegen, vielleicht schafft man ja auch sowas wie eine Gruppe einzurichten und das dann, dass man als Gruppe auf Distanz miteinander läuft. Ne?
Genau.
Sowas finde ich irgendwie auch ganz schön.
Also das etabliert sich ja
gerade. So wie das Homeoffice jetzt ja auch irgendwie funktioniert, man sich nicht ganz aus den Augen verliert, sondern man über Videokonferenzen ja auch Kontakt zueinander hat.
Ja, solche Formate etablieren sich ja gerade. Es werden jetzt, ich kenne schon mittlerweile vier Apps, die genau diese Möglichkeit geben, dass man gemeinsam startet, ohne gemeinsam am Start zu stehen. Ja. Also einfach nur die App eindrückt und sich dann challenged und matcht und so. Das finde ich, das kommt mit Sicherheit und vielleicht kitzelt uns das dann auch. Aber ich muss dann noch mal einmal nachfragen, gab es denn nicht unterwegs irgendwann mal, wann mal den Moment, wo du so gesagt hast, was mache ich?
Nee,
an irgendeiner roten Ampel oder so?
Nee, gar nicht. Also einmal, weil ich Begleitung hatte und ich da auch nie unbedingt habe, das ist natürlich auch so ein bisschen, nee, jetzt wählt er sich morgens raus, springt sie aufs Rad, fährt mit ihr 40 Kilometer durch die Stadt, da gibst du auch nicht so einfach auf. Das ist dieser typische, ja, wir haben zusammen trainiert und ziehen das jetzt zusammen durch. So halt im Kleinen halt. Ne? Was wirklich komisch ist, auf dem Rückweg an der Alster, wo alle so ihre normalen Alsterrunden drehen und man selbst ist schon wirklich fertig und niemand sieht einen an, dass man jetzt gerade 40 Kilometer schon in den Beinen durch diese Stadt geackert ist. Und du siehst dann so mitleidige Blicke und du bist noch aufgezäumt mit so einem Trinkrucksack.
Und ganz schön gut ausgerüstet, vor allem um die Alster.
Es hat gerade angefangen, jetzt zu laufen und hat aber schon einen Trinkrucksack.
Ja.
Ja, und da kommt dann natürlich beim normalen Lauf viel mehr Anerkennung dagegen, wenn die Leute sehen, 39 Kilometer jetzt und dann kriegst du noch ein bisschen motiviert, ne, durch irgendwelche Anfeuerungsrufe.
Genau, und dann das andere, du hast jetzt gesagt, du hast das einerseits sehr genossen, dass du so eigentlich ganz für dich alleine das durchziehen konntest, da war dann gar kein Druck so dabei. Ja. Aber hast du nicht dann dennoch ab und zu so die Zuschauer vermisst, die dich anfeuern oder gar nicht? Ging dir das gar nicht an?
sagen wir mal so, um schneller zu laufen, um ein bisschen sportlicher zu laufen oder dann, wenn ich das Training jetzt durchgezogen hätte mit der avisierten Zeit von 3,45, was wir uns vorgenommen hatten, dazu hätte ich Publikum gebraucht und da hätte ich es jetzt dann auch wahnsinnig vermisst, wenn ich versucht hätte, die Zeit erreichen zu wollen. Weil diese Aufregung, auch da wird mir auch der Weg zum Start morgens, dieses Mentale, dass du in der S-Bahn sitzt oder dich auf dein Rad schwingst und dann siehst du den Ersten, der auch eine Startnummer umhat, dieses Gefühl, das fehlt garantiert, um sportlich an die Sache ranzugehen. Ja. Aber so habe ich das jetzt speziell dann, ich wusste, was auch in Zukunft, dass man ja ohnehin jedem aus dem Weg gehen sollte. Deswegen hatte ich gar nicht die Erwartungshaltung, dass ein da jetzt jemand anfeuert. Meint ihr, unsere Kollegin Kirsten, die war, glaube ich, ein bisschen beleidigt, dass ich ihr nicht Bescheid gegeben habe. Weil die wohnt genau oben, Alsterdorf.
Das ist Kilometer 30 etwa.
Kilometer 30 ungefähr. Und da gibt es eine Brücke und da steht sie immer. Und da freut sie sich, die Kollegen anzufeuern. Und sie hat mir geschrieben, ich wäre gerne auch vorbeigekommen. Aber das wollte ich ihr wirklich nicht zumuten. Zumal ich nicht wusste, ob ich so weit schaffe auch.
Und noch eine Frage. Du hattest ja jetzt, sag ich mal, die privilegierte Situation, dass du in Hamburg auch wohnst und den Hamburg-Marathon laufen wolltest. Ja. Ganz, ganz vielen geht es ja so, die wollen den Hamburg-Marathon laufen, aber sie wohnen gar nicht in Hamburg, sie wohnen ganz woanders. Wäre das für dich auch denkbar gewesen, wenn du nicht in Hamburg gewohnt hättest, wenn du irgendwo im Umland, 3 Stunden entfernt gewohnt hättest, an dem Tag dann in deinem Wald oder um dein Dorf oder in deiner Stadt diesen Marathon zu laufen?
Nee, ich glaube, da hätte ich es nicht gemacht. Weil das Besondere hier ist wirklich, dass man natürlich das Gefühl hat, man läuft ihn, weil eben du läufst unter einer Landungsbrücke, du läufst an der Alster entlang, ne? Du läufst am Planetarium vorbei. Also ein bisschen direkter Bezug zum Event ist für mich wichtig, dass ich dann eben, wenn ich schon nicht die Stimmung habe, dass ich dann den Ort zumindest habe. Ich hatte auch überlegt, eigentlich, ich habe eine 5-Kilometer-Runde, eine ziemlich exakte 5-Kilometer-Runde im Niedorfer Gehege, wo ich dachte, die kannst du eigentlich auch 8-mal laufen. Aber dann, das ist traurig dann eigentlich. Das wäre für mich sehr traurig gewesen, das so zu machen.
Ja. Respekt, also herzlichen Glückwunsch.
Ja, ach, danke.
Zu deinem wievielten dann gefinischten Marathon?
Weiß ich nicht, also das müsste so 15 sein jetzt.
Das wird die große Frage übrigens sein, die wir nicht beantworten können. Zählt das jetzt als Marathon? Als geleisteter Marathon? Eigentlich ja, aber es steht in keiner Liste drin.
Ja.
Zählt das oder zählt das nicht?
Es ist auf Strava, deswegen zählt es, glaube ich. Wir sind alle ähnlich. Ja,
das ist gemein, ich bin nicht auf Strava, deswegen sagen die Leute, zählt bei mir gar nicht.
Ja, aber du hast es trotzdem irgendwo aufgezeichnet.
Ich glaube, ich bin...
Nee, es ist kein Marathon.
Ich glaube, ich bin hart. Ich würde sagen, es ist kein
Marathon. Nein, es ist kein Marathon.
Ja. Muss jeder bestimmt individuell für sich...
Weil zum Marathon gehört das Gedränge am Start. Also das hat ja auch negative Einflüsse. So nämlich, man muss erstmal in Schritt kommen, man hat Konkurrenz, Leute, die einem vor der Nase rumlaufen, die einem vielleicht auch mal hinten in die Hacken reinlaufen. Das gehört ja alles dazu zum Lauf. Man hat diese Verpflegungsbegrenzung eigentlich auch, dass man wirklich nur alle 5 Kilometer mal Wasser bekommt. Das sind ja alles so Faktoren, die ja auch begrenzend wirken eigentlich, weil halt die Sache erschweren unter Umständen.
Ja. Ah, hat denn Ralf mal zwischendurch so gesagt, jetzt reiß dich zusammen, 1, 2, 1, 2.
Nee, muss er gar nicht.
Okay. Oh, toll. Und würdest du jetzt trotzdem am 13. September, ist glaube ich der Termin, ne? Jetzt der neue Termin des Hamburg-Marathons, würdest du jetzt trotzdem oder willst du jetzt trotzdem daran teilnehmen?
Ja, auf alle
Fälle,
klar. Ja. Das ist jetzt völlig genug Zeit.
Ja.
Bis dahin und ich war auch schon hier zu Ela. Oder wir vier sind ja eigentlich diejenigen gewesen, die immer mittwochs trainieren gegangen sind, dass ich mich schon wieder darauf freue, jetzt im Sommer das auch
wieder zu machen.
Vielleicht auch auf unserer Bahn.
Ja.
Die Bahn vermisse ich übrigens ganz, ganz doll.
Da wüssten wir ja eine Geschichte zu erzählen, nicht wahr,
Ja.
Was hast du
wenn wir das anonymisieren, nicht sagen, welchem
wart,
Ort.
Ihr
das
wart illegal. Nachts um 4 oder so.
Also ich sag mal, wenn man so um so eine Laufbahn rumgeht, dann kann man ja mal gucken, ob da eventuell
da
der Zaun
Schlupflöcher.
Vielleicht dann nicht einstellen, ganz geschlossen ist. Also wenn man möchte, findet man da, glaube ich, Mittel und Wege.
Ich hatte doch, Jana hat es auch so gekitzelt.
Ja, also die Laufbahn geht es mir wie dir, vermisse ich auch total.
Ich habe aber bei dem Hausmeister dort schon mal was erlaubt und deswegen hat der mich auf den Kicker, da mache ich nichts, um den aufzuregen. Ich bin mal mit dem frisch gemähten Rasen und das macht er überhaupt nicht gerne.
Das ist natürlich auch ein Kardinalverbrechen. Ja. Nee, ich bin ganz normal auf der Bahn eine kleine Pyramide gelaufen. Ja, ja. Nicht aber, am Marathon Mittwoch, sondern
bist
am
durch
Marathon.
Den Zaun geschlüpft.
Ja.
Aber da war ja dann kein Zaun.
Genau so sein.
Nein, es war, sie hatte eine große Schere mitgenommen.
Das stimmt. Nein,
nein. Ach ja, die Zeiten kommen wieder und da freue ich mich auch riesig drauf.
Ja.
Und wie gesagt, zum Schluss, ich wirklich großer Respekt vor Stefans Leistung.
Ja, wir verbeugen uns jetzt mal.
Ja, man sieht, man hört es nicht, aber wir haben uns jetzt alle mal verbeugt und Hochachtung. Also tolle Sache. Klasse.
Ja, Jana, du hast auch noch was anderes gemacht.
Ich laufe nicht nur illegal auf Laufbahn, die eigentlich abgeschlossen sind.
Stefan gibt schon Zeichen.
Soll ich rausgehen?
Möchtest du?
Nee, bleib auch gerne dabei.
Du darfst gerne noch bei uns bleiben.
Gerne.
Ja. Haben wir genug Abstand?
Ja,
ja, genau. Ein Marathon ganz für sich ist etwas, was gerade zu Corona-Zeiten passiert, aber andere Dinge laufen auch noch anders. Und da kommen wir jetzt wieder zu dir, Jana.
Ja,
genau.
Denn, wie wir gemerkt haben, es ist nicht so einfach, Laufschuhe zu kaufen momentan, denn die Geschäfte sind zu. Also Stand heute öffnen sie gerade so sukzessive wieder. Aber so die letzten Wochen war ja alles zu. Und wenn man dann neue Laufschuhe brauchte, dann stand man natürlich vor einem Problem. Und deswegen habe ich mal ausprobiert, wie das denn so ist, wenn man eine Laufstilanalyse von zu Hause aus macht, die ja ganz oft in Laufgeschäften angeboten wird. Was jetzt gerade nicht geht. Und viele findige Laufschuhhändler haben sich dann überlegt, dass sie das ja als sozusagen Fernberatung anbieten. Und das habe ich einmal getestet.
Und ich bin sehr gespannt, wie das abläuft.
Die Läden waren zu. Da war das natürlich eine spezielle Herausforderung. Ja. Die hatten viele von den klassischen Lauffachhändlern haben auch kein Online-Angebot. Das hat sie also besonders hart getroffen, genau. Die Schließung. Die waren aber sehr, sehr findig und haben dann begonnen, also ihren eigenen Online-Versand praktisch auf die Beine zu stellen. Und natürlich war dann die große Herausforderung, gerade bei den Lauffachgeschäften, die ja eigentlich auch davon leben, dass sie sagen, wir haben eine besondere Expertise in der Laufschuhberatung. Besondere Herausforderung für die, jetzt eine Laufstilanalyse für zu Hause anzubieten, die relevant ist. Und die ist weiterhin, deswegen grätsche ich rein, noch relevant, weil im Moment ist es ja so, eine normale Bedienung des Kunden im Laden ist weiterhin etwas schwierig. Also es dürfen nicht mehr als eine vorgegebene Zahl von 3 bis 5 Kunden in den Laden. Das heißt, die Beratung ist schwierig, ist kann man nicht so aufwendig gestalten. Und von daher macht es auch weiterhin Sinn, mit einer schon einigermaßen, sage ich mal, vorgefertigten Meinung über seinen Laufstil, über die richtige Schuhempfehlung in den Laden zu gehen. Das erleichtert so ein bisschen das Kaufmoment auch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber erzähl, was du gemacht hast. Wie kann man sich das vorstellen? Laufstilberatung zu Hause. Hast du deine Mutter neben dich gestellt? Die hat dich mal angeguckt.
Sieht super aus. Genau, das wäre dann wahrscheinlich der Kommentar gewesen. Nee, das ist schon ein bisschen professioneller abgelaufen. Ich habe es beim Frankfurter Laufshop gemacht, die, glaube ich, mit einer der ersten Läden waren, die sowas in größerem Maße angeboten haben.
Ja, der Inhaber, Jost Giebelhaus,
genau.
Da sich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt.
Genau, aktiv was ausgedacht, auch recht früh. Und genau, die haben auf ihrer Webseite auch eine schöne Anleitung, auch mit Video, wie man das denn machen soll. Und das Erste ist, dass man sich erstmal zu Hause hinstellt und seine alten Laufschuhe fotografiert. Oder wenn man jetzt ganz neu mit dem Laufen anfängt, eben alte Sportschuhe oder eben zur Not auch Alltagsschuhe. Einmal von oben, dass man so sehen kann, wie sind die ausgelaufen, also wo ist es irgendwie...
Abgenutzt.
Abgenutzt, genau. Mhm. Und dann natürlich von unten die Sohle. Da kann natürlich ein Experte sehr gut sehen, wie man abrollt und wie man läuft und ob man eventuell eine Fehlstellung hat. Das ist das Erste, was man macht. Dann wird es ein bisschen logistisch schwieriger. Ich habe einfach mein Handy auf den Boden gestellt und ein Video von mir gemacht, wie ich barfuß laufe. Man kann natürlich auch jemanden fragen, ob man mal gefilmt werden kann. Kann es aber auch alleine selber machen. Und dann läuft man einfach barfuß, ein bisschen vor und zurück vor der Kamera und achtet darauf, dass man gut sehen kann, wie rollt man ab, wie ist die Beinachse, knickt man ein oder hat man eine andere Fehlstellung irgendwie.
Also die Kamera stand eher tief.
Genau. Ja. Also so, dass man eben die Beine und die Füße gut sehen kann. Ja, ich habe sie einfach
praktisch mal auf den Boden gestellt.
Ja, ich habe sie auf den Boden gestellt und an die Laufschuhe angelehnt und dann einfach Kamera gestartet, losgelaufen. Eigentlich gar nicht kompliziert.
Und also vor der Kamera weggelaufen und wieder auf die Kamera zu.
Genau, genau. Und nochmal so ein bisschen seitlich, damit man es von der Seite auch sehen kann. Mhm. Dann nochmal ein paar Fotos von den Füßen selber, also von oben und von der Seite, um eben so viele Informationen wie möglich dem Laufschuhverkäufer dann eben zu geben. Und dann mit dem Frankfurter Laufshop ganz easy per WhatsApp dahin schicken.
Wurde nicht vielleicht noch im Kniebereich die Beinstellung auch fotografiert? Also ob du eher x-beinig stehst oder o-beinig oder gerade? Nein.
Nee, haben sie jetzt nicht mal nochmal extra gemacht. Kann man bestimmt auch dazu machen. Schadet sicherlich nicht.
Ja.
Habe ich jetzt nicht gemacht. Dann gibt es noch so ein paar Fragen, die man noch mit beantworten sollte, ob man jetzt zum Beispiel Einlagen schon trägt, was für einen Laufschuh man natürlich haben will, was natürlich relativ wichtig ist, dann für die Beratung später, ob man schon Marken hat, die man kennt und mit denen man gut klargekommen ist, und dann natürlich alle Kontaktdaten, wie man am liebsten zu erreichen ist und wann. Und das ist nämlich dann der nächste Schritt, der bei so einer Laufstilanalyse at home stattfindet. Die Mitarbeiter haben sich das dann angeguckt, die Fotos und die Videos. Und dann findet nochmal eine telefonische Beratung statt, wo man dann darüber spricht, ja okay, was hast du denn für Lauferfahrungen, wo willst du denn hin und was für einen Schuh brauchst du dafür? Wir haben uns das jetzt mal angeguckt und das sieht so und so aus und wir würden dir den und den Schuh empfehlen. Und dann einigt man sich auf idealerweise ein Modell. Und das schicken die dann einem ganz unkompliziert zu. In Frankfurt.
Ich bin gerade einfach, dass die Leute sich dann quasi den Service abfragen und dann doch bei Amazon das ein bisschen günstiger suchen oder
so. Kannst natürlich nie ausschließen. Aha. Ist aber auch bei der Beratung im Laden anders.
Weil da die Hemmschwelle größer ist, auszumarschieren, Lea, wenn du dann quasi jemanden zum Schnuppern hattest. Mhm.
Ich glaube aber, einige Anbieter haben das dann auch so gemacht, dass man erst bezahlt und dann den Schuh bekommt, sozusagen. Also, dass man nicht nur die Beratung sozusagen abgreift.
Hast du den ganzen Prozess einmal auch komplett für dich durchgeführt?
Außer, dass mir die Schuhe geschickt wurden.
Ja.
Das haben wir hypothetisch gemacht.
Und die Schuhempfehlungen, die hast du die auch mal abgeglichen mit den Schuhen, die du tatsächlich schon getragen hast? Und würdest du sagen, die ist relevant, die ist gut?
Ja, also bei mir ist ein Brooks-Schuh rausgekommen, so ein Allround-Trainingsschuh, womit ich auch immer super klargekommen bin. Da würde ich sagen, das hat hingehauen.
Gut.
Von der Expertise her der Mitarbeiter dort. Und das ist natürlich auch das der Grund, warum sowas funktionieren kann. Weil die Leute, die sowas dann machen, die Laufschuhladen-Mitarbeiter, die haben ja die Erfahrung und haben eben schon, gucken sich seit Jahren eben Beinachsen und Füße an und wissen, was da funktioniert. Wenn das jetzt ein Laie irgendwie macht, der da nicht so viel Erfahrung hat, dann ist das Risiko natürlich viel höher, dass das nicht so gut passt am Ende.
Und wie groß war der zeitliche Aufwand? Was würdest du sagen?
Halbe Stunde.
Alles in allem?
Ja.
Also sowohl die Aufnahme wenn man jetzt zusammenzählen würde, Aufnahme.
Also für einen selber ist es ziemlich einfach. Viertelstunde Film, Fotos machen und Viertelstunde Telefonat. Wenn man ein bisschen mehr Beratungsbedarf hat, dann kann so ein Telefonat vielleicht auch mal länger dauern. Aber so würde ich sagen, ist echt unkompliziert.
Und Frage wäre jetzt natürlich, würdest du das perspektivisch auch nochmal nutzen? Oder würdest du sagen, wenn die Läden wieder ganz normalen Betrieb haben, dann gehe ich in den Laden und mache das da vor Ort wieder.
Also ich glaube, so ein Online-Angebot oder Alternativangebot kann so eine persönliche Beratung nicht ergänzen, weil es auch schon mal was anderes ist, wenn man selber die Schuhe im Laden anguckt und sagt, ja okay, den gibt es ja auch noch, stimmt, an den hatte ich ja gar nicht gedacht. Und dann auch mal 5 verschiedene anprobiert, was ja dann in dem Fall jetzt auch nicht so einfach ist, weil man das auch aus Umwelt- und Versandgründen eben nicht 5 Paar losschicken will, sondern im Idealfall eben nur 1 oder 2, damit eben auch die Retourquote nicht so hoch ist. Ja, perspektivisch würde ich sagen, dass so ein Zusatzangebot eben das normale Beratungsportfolio von so einem Laden natürlich total gut ergänzen kann, weil ja eben viele Leute auch nicht in der direkten Nähe von einem Laufschuhladen wohnen und dann, wie du vorhin schon sagtest, Martin, dass er auch im Vorlauf zu einem Laufschuhkauf ja total hilfreich ist. Und Joost, mit dem ich da gesprochen habe vom Frankfurter Laufshop, hat auch gesagt, dass das für die total gut angelaufen ist und sie sehr positive Rückmeldungen von den Kunden bekommen haben und eben auch gesagt haben, dass sie sich das durchaus vorstellen können, dass das auch über diese Corona-Zeit hinaus von denen angeboten wird.
Wir reden über Online-Coaching, richtig?
Ja. Genau, während Corona. Mhm. Du bist da ja unsere Chef-Coachin und ja, uns interessiert irgendwie, wie ändert sich das? Also es gibt ja gerade noch keine Saisonhöhepunkte, auf die Leute hintrainieren könnten. Wie ist da jetzt deine Erfahrung? Kommen die Leute und sagen, ich will trotzdem irgendwie weiter trainieren oder nee, Training ist doof?
Also ehrlich gesagt ist das eine richtige Entwicklung, die teilweise sehr schnell ging, teilweise, und das ist der aktuelle Status, ist es sehr zäh. Sehr schnell ging es so im März, als die ersten Veranstaltungen abgesagt wurden und dann ganz schnell ja auch die ganzen großen Veranstaltungen abgesagt wurden. Und ich, wie du schon richtig sagst, bin ja Coach bei meinlauftrainer.de, bei Runners World und habe da viele, viele Athleten gehabt, die ich vor allem auf den Hamburg-Marathon vorbereitet habe, aber auch auf Wien, auf Hannover, also auf diese ganzen großen, und die waren zack, plötzlich weg. Und das ist ja eigentlich so mein Steckenpferd, dass ich mit den Leuten bespreche, was ist dein Tag X, worauf möchtest du dich vorbereiten, dann baue ich einen Spannungsbogen und dann begleite ich sie vom Start unserer Zusammenarbeit bis an die Ziellinie ihres eigenen Rennens, und die waren nun plötzlich nicht mehr zu sehen, weil eben abgesagt. Und das war eine ganz komische Phase, also das hat auch eine gute Woche gedauert, bis sowohl die Athleten kapiert haben, was jetzt eigentlich los ist, wie auch ich als Coach. Also kapiert hat man schon, aber man fiebert ja immer auf irgendwas hin oder man fokussiert sich mental und plötzlich wird einem so ein bisschen der Boden weggerissen. Naja, und da war meine Ansage erstmal, mach mal weiter, trainier mal weiter, reduziere vielleicht ein bisschen den Trainingsplan, aber im Notfall können wir alle alleine unseren Wettkampf laufen. Und das hat sich dann aber auch verändert, diese Ansage, weil wir irgendwann festgestellt haben, naja, es ist jetzt auch nicht gut in diesen hochinfektiösen Zeiten, wo ein Virus umgeht, den wir uns nicht einfangen sollten, das Immunsystem so stark zu belasten, sprich auch in harten Trainingseinheiten komplett an die Grenze zu gehen. Also war die Ansage eher raus aus dem harten Trainingsplan, zurück ins Grundlagentraining und gucken, was da kommt. Und in dieser Phase sind wir jetzt schon seit etwas längerem, ich sage jetzt mal 3-4 Wochen. Das Fragezeichen wird jeden Tag größer. Was passiert im Herbst? Wann können wir die Zügel wieder aufnehmen? Wann kann man den Spannungsbogen wieder aufspannen? Aber noch können wir keine richtigen Antworten geben.
Du hattest ja eigentlich auch dann, oder wir hatten eigentlich erwartet, dass dieses Coaching-Angebot in diesen Zeiten, wo es eben keine klaren Wettkampfziele mehr gibt, dass das dann völlig reduziert sein würde. Also, dass da keiner mehr Interesse dran hätte. Aber die Erfahrung zeigt jetzt doch anderes, oder? Die Leute suchen weiter den Austausch nur alleine, weil sie ein Ziel suchen? Oder was sind so die Rückfragen, die du momentan bekommst?
Also auch da muss ich ganz kurz nochmal Sprung zurückgehen. Das ging nämlich auch in Wellen. Im ersten Schritt, als alles abgesagt wurde, quoll mein Postfach über, weil alle verzweifelt waren. Hilfe, Hilfe, was mache ich? Dann kam ein Moment der Stille. Also als dann klar war, okay, der Wettkampf wird nicht stattfinden, geh vielleicht mal raus aus dem Training, da hatte ich wirklich mal so 2 Wochen wenig Mails, was dann auch ganz gut war, weil ich mich selbst neu sortieren konnte. Und jetzt ist eine neue Welle da von Mails und Anfragen, denn ganz viele Menschen laufen, sowohl die ich eh schon am Händchen habe, wie auch ganz, ganz viele neue. Und die wollen jetzt natürlich wieder so ein bisschen System in ihrem Laufen haben. Also auch wenn die Ansage ist Grundlagentraining, ist ja trotzdem die Frage, was mache ich Montag, was mache ich Dienstag, was mache ich Mittwoch, was mache ich mit dem Krafttraining und wie soll ich mich jetzt gerade ernähren? Und das sind im Moment so die Hauptfragen, die ich sehr gerne beantworte, weil ich finde es eine extrem spannende Phase. Viele haben sich im Frühjahr Ende Winter, Anfang Frühjahr auf etwas vorbereitet und waren vielleicht erkältet, haben irgendwas versäumt, haben vielleicht die Tempoläufe nicht so gut gemacht, wie sie sollten. Und da kann man jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen und nochmal so ein bisschen was ausmerzen.
Das heißt, du versuchst jetzt über das klassische, was wir so gesagt haben, Basistraining hinaus, also wo man einfach versucht, seine Form mehr oder weniger zu halten, versuchst du auch, so habe ich das jetzt verstanden, mit denen, die du coachst, an deren Schwächen zu arbeiten?
Genau so ist es. So ein bisschen die Schwachstellen, da jetzt mal den Finger in die Wunde legen und sagen, also jetzt mal ganz frech, guck mal, du hast ja immer noch 2 Kilo zu viel, jetzt schraub doch mal an der Ernährung. Oder die langen Läufe sollten ja schon bei 28 Kilometer sein, dein längster waren 20, jetzt schauen wir mal, dass wir da mal ein bisschen ausbauen. oder die Tempoläufer haben noch nicht in der und der Pace gesessen. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und machen nicht Tausender Intervalle, sondern vielleicht machen wir nochmal 400er und so. Also, wobei 400er ist gerade schwierig, weil niemand darf auf dem Sportplatz. Also im Augenblick ist die Zeit der freien Fahrtspiele da draußen im Gelände. Aber genau, also es geht jetzt darum, an den individuellen Schwachpunkten nochmal mit ganz viel Zeit und Muße zu arbeiten.
Ich will aber auch doch noch mal einen Schritt zurück machen. Merkst du denn, dass sich überwiegend die, die du gecoacht hast und die ein Ziel hatten, jetzt schwer tun mit dem Training? Oder sind die durch diese Phase durch und die finden einfach eine neue Einstellung zum Laufen, vielleicht eine andere, aber haben weiterhin Spaß an dem Laufen? Oder sind da auch ganz, ganz viele dabei, von denen du nichts mehr hörst, die, wenn sie kein Wettkampfziel haben, jetzt auch überhaupt nicht mehr oder kaum noch laufen?
Es war tatsächlich so, dass ich den Eindruck hatte, es gab ein paar Tage, da war das Laufen als Hauptsport und als Hauptthema im Leben nicht mehr präsent und nicht mehr wichtig. Da ging es mal um was anderes, nämlich eben Hilfe, Corona, Pandemie, wir müssen hier irgendwie in Kurzarbeit, dürfen nicht mehr die Oma besuchen etc. Und da war das Laufen wirklich hinten an. Und dann kam das aber ganz schnell wieder als Tool ins Leben der Menschen, um etwas für sich zu tun. Und jetzt sind wir in dem Moment, wo es wieder einen Stellenwert hat und wo ich als Coach zu Rate gezogen werde. Und ich habe den Eindruck, das Laufen ist sehr wichtig, aber es ist eben nicht das Wichtigste in der Welt. Also es ist nicht der Punkt Nummer eins, aber es ist das, was den Leuten eigentlich gerade sehr viel Freude macht und sehr viel Glück bringt und man vielleicht auch mal eine halbe Stunde nicht über Corona und Kurzarbeit nachdenkt, sondern einfach nur mal an der frischen Luft ist und sich bewegt. Und da freue ich mich, dass ich so der Partner im Netz sein kann, der da so ein paar Tipps geben darf.
Und kann man denn in Zeiten, in denen man ohne ein Wettkampfziel trainiert, wo man einfach so drauf losläuft, kann man da denn was falsch machen? Was musst du da coachen?
Das ist eine sehr gute Frage, denn ich wollte sie erst alle von mir weisen und sagen, du brauchst mich doch gerade gar nicht. Geh ins freie Training, mach, was du willst. Aber doch, man kann da schon was falsch machen. Ich habe es ja schon angesprochen, es ist jetzt nicht die Zeit der 100% Belastungen, einfach auf Rücksichtnahme des Immunsystems, sondern es geht jetzt wirklich eher darum, nochmal an der Basis zu arbeiten und eher in ruhigeren, lockeren Belastungsintensitäten unterwegs zu sein. Und das ist eben eine Ansage, die ich machen muss und möchte. Naja, und dann aber auch so ein bisschen die Grobplanung. Also so bei der Motivation, so eine Motivationsstütze zu sein, zu sagen, das ist jetzt nicht schlimm, dass du noch nicht weißt, ob, ich nehme es jetzt mal in den Mund, ob der Berlin-Marathon stattfinden wird oder nicht. Ja, selbst wenn er nicht stattfinden wird, dann werden wir uns irgendwas ausdenken, was du mit deiner tollen Form, die wir jetzt gerade erarbeiten, machen kannst und wirst. Und selbst wenn im Jahr 2020 gar kein Wettkampf mehr stattfindet, es wird ja wohl irgendwann, und ich gehe jetzt mal davon aus, spätestens im Frühling 2021 wieder einen Stadtmarathon geben, dann wird das eben das Rennen deines Lebens, weil du dich ein Jahr lang darauf vorbereitet hast. Also da einfach so ein bisschen zu helfen, eine eigene Vision zu entwickeln und so einen eigenen Fahrplan, den man dann abarbeiten will.
Und macht so ein Coaching grundsätzlich auch für einen, der jetzt mit dem Laufen erst beginnt? Davon gibt es ja viele. Macht so ein Coaching für den auch Sinn?
Ja, also im Moment, wir haben ja die Anmeldung gerade wieder freigeschaltet, rasseln vor allem die Laufanfänger rein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ambitionierten Wettkampfsportler, die halten sich eben noch bedeckt. Die sind noch so ein bisschen in der Position, mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber gerade die Laufanfänger, die suchen jetzt eigentlich eine Expertise und wollen wissen, wie mache ich es denn richtig? Und wie viel Pause brauche ich, wie viel Belastung brauche ich und was für eine Uhr ziehe ich am besten an und welches Paar Schuhe gehört zu mir?
Du bist ja selbst auch eine sehr ambitionierte Läuferin, bist schon Marathons unter 3 Stunden gelaufen, hast mal den Freiburg-Marathon gewonnen. Dürfen wir auch wissen, wie du persönlich gerade mit deinem Training verfährst? Bist du in einem Motivationsloch? Du bist ja Leistungsläuferin, also bist du in einem Motivationsloch?
Oder? Gar kein Loch, aber ich bin tatsächlich in einer Pause. Und zwar, ja, auch ich habe mich auf etwas vorbereitet und zwar im Grunde auch schon seit über einem Jahr. Ich wollte am 9. Mai meinen ersten 100-Kilometer-Lauf auf Zeit laufen. Und als dann auch klar wurde, der wird nicht stattfinden, fand ich es erst gar nicht so schlimm und dachte, naja, auf einen 100er, den bereitet man lange vor, den kann man auch dann lange später laufen. Ich merkte aber, dass ich schon ganz schön gut in Form war, weil ich war jetzt lange im Trainingslager, auch in Portugal im Frühjahr und kam ziemlich fit zurück. Und dann hatte ich Lust irgendwie, da muss was raus. Also da muss jetzt das Rennpferd zeigen, dass es galoppieren kann. Und dann bin ich einfach privat nicht 100 Kilometer gelaufen, sondern nur 50 um den Starnberger See. Das hatte ich mir vorgenommen, unter 4 Stunden zu schaffen. Das war jetzt kein Wettkampf und auch wahrscheinlich keine Wettkampfleistung, aber es war mal so ein bisschen so ein kleiner Höhepunkt und das habe ich gemacht und gönne mir seitdem mal wirklich bewusst 2 Wochen Laufpause, um dann den Faden wieder aufzunehmen, weil ich hoffe, dass es im Oktober einen 100er gibt, wo jemand eine Stoppuhr drückt und ja mich durch ein Zielbanner rennen lässt, damit ich mal weiß, was ich auf 100 Kilometer auf Zeit da laufe. So, und damit ich eben da auch nochmal einen Spannungsbogen neu spannen kann, fand ich wichtig, jetzt eine Pause zu machen, um dann nochmal anzufangen. Und in genau dieser Pause befinde ich mich gerade und genieße das auch sehr.
Das heißt, du hältst dich weiterhin an klassische Trainingssystematiken, obwohl es gar keine klassische Laufsaison ist. Also du arbeitest weiter mit Belastungen auf einen gewissen Höhepunkt hin, danach jetzt mit der Pause. Ist das auch ratsam für andere Läuferinnen und Läufer?
Auf jeden Fall, denn unser Körper kennt ja nicht den Wettkampfkalender. Unser Körper ist ein Körper und der funktioniert auf Belastung und Entlastung. Und ich sage ja immer, man muss einen Marathon zum Beispiel 3 Monate vorbereiten, aber auch intensiv nachbereiten, indem man die Zügel locker lässt, indem man mal keine Tempoläufe macht, indem man die Umfänge reduziert, indem man wirklich mal bewusst auch ja im Trainingsplateau wieder eine Stufe runtergeht, um danach wieder 2 Stufen hochgehen zu können. Und von daher finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man da auch mal so den Mut hat zu sagen, ich verliere jetzt wieder ein Stück meiner Form, um sie danach wieder gewinnen zu können. Das berücksichtige ich bei mir selbst, ehrlich gesagt, seit über 10 Jahren mit Erfolg, weil ich relativ gesund und verletzungsfrei durch meine Laufkarriere komme. Und das möchte ich eben auch meinen Athleten an die Hand geben. Wenn die jetzt zum Beispiel gesagt haben, ah, Hamburg-Marathon fand nicht statt, ich bin jetzt privat gelaufen, dann finde ich ganz, ganz wichtig, danach sich auch eine Regeneration zu gönnen, als ob es ein richtiger Wettkampf gewesen wäre. Denn für den Körper war es ein richtiger Wettkampf. Der Körper hat jetzt eine vielleicht 12-wöchige Trainingsphase hinter sich und hat einen Tag hinter sich, an dem er sich vielleicht außerordentlich belastet hat. Also braucht er auch eine mehrwöchige Regenerationsphase danach.
Und die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind Fitness-Freizeitläufer, sind keine Laufeinsteiger, die wissen gar nicht, dass es so einen Podcast gibt und sind auch keine Topläufer, die brauchen keine Expertise, sondern der durchschnittliche Läufer, der hat ja momentan, um darauf nochmal zurückzukommen, so kaum echte Ziele, außer dass er weiterhin gesund bleiben will, dass er weiterhin gegen den Stress anlaufen will, dass er weiterhin schlank bleiben will und deswegen vielleicht laufen geht. Macht es für den auch in diesen Zeiten Sinn, so eine gewisse Wochentrainingssystematik zu berücksichtigen? Wie würde die aussehen? Also was wäre so eine sinnvoll gestaltete Laufwoche eines Fitness-Freizeitläufers aus Coach-Sicht, aus deiner Sicht?
Also das macht auf jeden Fall Sinn, da eine gewisse Systematik dem zugrunde zu legen. Und die Laufanfänger, die haben natürlich jetzt keinen Wettkampf vor Augen, wo sie sagen, ich melde mich jetzt hier an oder ich lade mir einen Trainingsplan runter, um das und das zu erreichen. Ich lege denen das dann meistens in den Mund. Also ich sage dann so, was kannst du denn? Ja, ich habe mal hier gemessen, ich glaube, das sind so 8 Kilometer. Dann sage ich, siehst du, 8 Kilometer kannst du schon. Dann lass uns doch mal darauf hintrainieren, dass du 10 Kilometer schaffst. So, also ich versuche dann immer so ein Ziel zu formulieren, was zu demjenigen passt. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss natürlich mit Trainingsprinzipien gearbeitet werden. Also mit Variationen, mit Pausen, mit Belastungen. Man muss die Superkompensationskurve so in Schwung kriegen, dass man immer im richtigen Moment den nächsten Reiz setzt. Und da hilft natürlich, wenn man sich denjenigen genau anguckt, wo kommt der her, was hat er so die letzten Wochen gemacht und was hat er für ein Zeitbudget, also wie kann er unter der Woche trainieren? Bei den meisten sind es so 3 bis 4 Mal, wobei 4 ist schon viel. Naja, und bei 3 Einheiten pro Woche muss man eben dann schauen, dass man die so ein bisschen auseinanderlegt. Also ich sage jetzt mal Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Und das vielleicht mit Krafttraining nochmal spicken. Und so kriegt dann jeder auf sich zugeschnitten ein optimales System, was ihn dann von den 8 Kilometern auf die 10 bringt. Und dann werde ich sie im Herbst überreden, ob sie nicht im Frühling ihren ersten Halbmarathon laufen wollen. Nein, Quatsch. Aber so funktioniert es eigentlich immer ganz gut.
Weiterhin auch Ziele setzen.
Genau.
Wenn es keine klassischen Wettkämpfe.
Genau.
Beste Motivationsmöglichkeit.
Also wir haben natürlich immer so diese Raster, dass wir halt 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon. Aber ich finde auch schön, wenn man sich so ein Ziel setzt, was wirklich auf einen selbst und seinen eigenen Wohnort passt. Also zum Beispiel erzählt mir jemand, er wohnt an einem See und es war schon immer mal sein Traum, um diesen See da hinten rumzulaufen. Also es sind vielleicht nur 5 Kilometer oder 4,8 oder was weiß ich, aber einfach so etwas, wo man jeden Tag hinguckt und sagt, Mensch, und das will ich mal zu Fuß schaffen. Das muss ja keine genormte Strecke sein, aber einfach so ein sportliches Vorhaben, was einem schon immer mal vorschwebt, endlich mal in die Tat umsetzen und sich dafür fit zu machen. Das ist eine schöne Sache.
Gab es jetzt in der Zeit irgendeine verrückte Anfrage auch, also wo jemand irgendwas ganz besonders Beklopptes machen wollte oder eher nicht?
Also jetzt in letzter Zeit nicht. Was ich natürlich immer wieder mal habe, sind so Etappengeschichten, also dass jemand in mehreren Tagen eine ganz, ganz lange Strecke zurücklegen möchte. Also gibt es den Nordseelauf zum Beispiel, das ist aber noch relativ genormt, aber dann gibt es auch manche, die wollen die Küste Portugals ablaufen oder sowas. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, jemanden darauf fit zu bekommen, weil das Training andere Akzente bekommt. Aber jetzt so eine ganz verrückte Idee, überlege ich gerade, sowas wie in Hamburg Mount Everest laufen und solche Geschichten, hatte ich jetzt hier noch nicht auf dem Schreibtisch, ne?
Nee, oder was ja schon passiert ist, auf seinem Balkon ein Marathon.
Also habe ich noch niemanden für gecoacht. Und ganz ehrlich, ich würde von so einer Aktion auch abraten, weil das ist doch ganz schön hamsterradmäßig. Und ich finde, der Kopf ist sehr entscheidend. Und ich weiß nicht, ob meine Coachfähigkeiten ausreichen, um dich so zu motivieren, dass du es schaffst, auf einem 7-Meter-Balkon 42 Kilometer zurückzulegen. Also da musst du schon ein mentaler Guru sein, dass du jemanden dazu bringst, glaube ich. Oder derjenige muss selbst ein bisschen verrückt sein.
Was sind deine Herbstziele? Glaubst du, es gibt im Herbst die großen Rennen und es werden wieder ganz, ganz viele zu dir kommen und sagen, ich möchte den Berlin-Marathon laufen und werden sie es können? Was ist deine ganz persönliche, private Einschätzung?
Also meine private Einschätzung ist, da heute das Oktoberfest in München abgesagt wurde, glaube ich auch, dass ist jetzt nicht vergleichbar, der Berlin-Marathon mit dem Oktoberfest, aber es sind viele, viele Menschen aus der ganzen Welt an einem Ort und das wäre eigentlich kontraproduktiv gegenüber der Maßnahmen, die wir aktuell alle durchziehen. Deshalb sehe ich wenig Chancen, dass Großveranstaltungen dieser Art stattfinden, aber ich glaube, dass kleine Läufe stattfinden, um die 1000 Teilnehmer eventuell, Landschaftsläufe und sehe da auch eine ganz große Chance drin eigentlich für und Coaches, aber auch vor allem für die Läufer, mal das Laufen neu zu entdecken, mal eben dann eine Saison weg von den großen Straßenläufen, Straßenmarathons, weg von dem Publikum, was mich durch die Gassen peitscht, weg von der Stimmung, weg von den Musikbands, hin zu einem Lauf, der wirklich nur was mit mir alleine zu tun hat, um da vielleicht auch mal noch mal so die eigene Laufmotivation zu hinterfragen. Und wenn das eine kleine, nette Wald- und Wiesenveranstaltung ist, dann gibt es hinterher noch ein leckeres Stück Kuchen. Das kann auch was sehr Charmantes haben. Ich finde, wir wissen doch alle, dass diese Phase, die wir jetzt gerade durchmachen, kein Jahrzehnt dauern wird. Also das wird jetzt noch eine Zeit lang so gehen, aber irgendwann wird es vorbei sein. Und ich finde, man kann das dann ruhig auch mal mitnehmen als spannende Erfahrung. Also ich möchte das jetzt nicht salopp vom Tisch wischen, weil ich weiß, es gibt natürlich auch wirtschaftliche Katastrophen, die sich gerade abspielen, auch im Laufveranstalterbereich. Nichtsdestotrotz, für die Läufer an sich birgt diese aktuelle Phase doch auch die Chance, mal was Neues zu entdecken. Und ich glaube, kleine, schnuckelige Veranstaltungen werden stattfinden. Vielleicht auch virtuelle Läufe, war ja jetzt auch schon so am letzten Sonntag, dass ganz viele Leute einfach für sich 42 Kilometer gerannt sind und haben das gepostet in den sozialen Medien und sich da feiern lassen. Das funktioniert auch. Also da sehe ich kreative Projekte auf uns zukommen und bin sehr gespannt.
Na, da jetzt auch die Phase ist, wo, glaube ich, so viele mit dem Laufen beginnen wie ja, jahrzehntelang nicht zuvor, wirst du dich darauf einstellen müssen, dass du deine eigenen Laufambitionen etwas zurückstellen musst und unser Coaching-Angebot durch die Decke geht. Also ich denke, du wirst ganz, ganz viele Anfragen bekommen, wo die Leute sagen, oh, ich habe jetzt mit dem Laufen begonnen, ich merke, da geht noch was und ich brauche jetzt professionelle Unterstützung. Also deine Ziele hinten anstellen und ich glaube, du musst jetzt für andere da sein, oder?
Also lieber Martin, da hab ich das Glück, dass ich in der richtigen Läuferlebensphase bin, denn meine ambitionierten Laufjahre sind ja eh vorbei. Ich glaube, meine 2:52 von Frankfurt damals werde ich nicht mehr verbessern. Meine 100-Kilometer-Zeit, die hole ich mir noch, aber dafür habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja erst zarte 44 Jahre alt. Ich bin da extrem entspannt und vor allem habe ich, wie das bei uns Langstreckenläufern so der Fall ist, einen ganz schön langen Atem und freue mich sehr auf alle, die jetzt auf mich zukommen und von mir an die Hand genommen werden wollen. Dann sitze ich bereit, mein Bleistift ist gespitzt und ich sag: Auf geht's, Leute, lasst uns laufen.
Die Adresse ist meinlauftrainer.de.
Ich glaube ja.
Wir haben gerade das Layout geändert. Wir haben das ganze Angebot ein bisschen umstrukturiert. Und deshalb glaube ich, dass mein Lauftrainer.de als Name verschwinden wird. Aber das wird es als URL auf jeden Fall noch geben. Einfach bei Dr. Google oder Bing oder sonst wem eingeben, Runner's World Laufcoaching. Dann landet ihr irgendwie bei mir auf dem Schreibtisch.
Sehr gut.
Ja. Cool.
So viel also von Sonja von Opel, unserer Coachin vom Runner's World Laufcoaching. Ein paar kleine Ergänzungen gibt's dazu noch. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, zu Berlin gab's ja schon ein Update. Genau, wir haben diesen Podcast genau an dem Tag aufgezeichnet und während wir aufgezeichnet haben, kam dann die Meldung, dass in Berlin erst einmal keine Großveranstaltungen stattfinden können, so denn auch der Berlin-Marathon. Zweite Ergänzung, genau, die URL für das Online-Coaching meinlauftrainer.de, die funktioniert. Aber da das Ganze ja jetzt Laufcoaching heißt, funktioniert auch runnersworld.de/Laufcoaching. Also schaut da gerne mal rein. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, wollte ich natürlich noch einmal sagen, abonniert unseren Podcast gerne, wenn er euch gefallen hat und ihr die neue Folge nicht verpassen wollt. Wie gehabt sind wir bei iTunes, Spotify und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund und munter und nutzt die Zeit für viele tolle Läufe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.